Mensch, Potenzial, Technologie.
Er ist Experte, wenn es darum geht, Fintechs in Organisationen zu integrieren. Mit seiner Führungserfahrung im Finanztechnologiesektor und einer ausgeprägten Leidenschaft für Innovation leitet André Renfer als Co-Founder und CEO die Partis AG. Durch Embedded Finance und API-Integration vereinfacht er den Bankalltag für Kunden, Händler und Distributoren. Die Schnittstelle zwischen Technologie und Finanzprodukten zu orchestrieren, ist dabei sein tägliches Geschäft. Bei der Revolution der Finanzindustrie in die digitale Welt ist er mittendrin, statt nur dabei. Herzlich willkommen zum Swiss Capricorn Podcast, André Renfer.
Vielen Dank.
André, ich beginne mal gerne die Gespräche mit der Frage, wie bist du das erste Mal in deinem Leben in der digitalen Welt angekommen? Erinnerst du dich noch daran?
Ja, das war eigentlich Ende meiner Schulzeit. Ich war nie wirklich gut mit Sprachen, aber die Logik, das lag mir, Mathematik, Physik. Und so habe ich mit 15 angefangen, so Basic-Programme aus den Zeitschriften abzutippen, Tippfelder natürlich inklusive, und dann zu suchen. Mein erster Computer, das war ein Schneider-PC mit ganzen 64 Kilobyte RAM, kleines Floppy und ein Farbmonitor, der konnte damals, glaube ich, 27 Farben darstellen, war damals sensationell. Als ich dann in die Banklehre kam, da war ich eigentlich schon sehr erfahren im Umgang mit Informatik im Vergleich zu meinen Arbeitskollegen. Und konnte dann auch problemlos mit den Buchungsautomaten umgehen. So während andere eigentlich noch am Tippen waren, war ich schon vernetzt. Und damals war es ja auch noch so, die meisten Kreditanträge, die wurden damals noch mit Kugelkopfschreibmaschine, mit Speicherfunktion geschrieben. Aber dann ging eigentlich alles relativ schnell. Und schon während meiner Lehre hatten wir dann doch mindestens schon ein PC in der Abteilung. Und und ab da war es dann eigentlich auch nicht mehr aufzuhalten.
Du kennst dich ja sehr mit Embedded Finance aus. Vielleicht kannst du mal uns erläutern, was heißt das eigentlich genau, Embedded Finance?
Embedded Finance bezeichnet eigentlich die Integration von Finanzdienstleistungen in Produkte und Plattformen von Nicht-Finanzunternehmen. Also das wären große Retailer wie Migros oder Coop, können aber auch ganz andere Branchen sein, Autoverkäufer. Da gibt es eigentlich ganz viel, wo man integrieren kann. Das Hauptmerkmal ist, dass das Angebot vom Finanzservice eigentlich eben durch Nicht-Finanzdienstleister quasi vertrieben wird. Das Angebot wird auch nahtlos integriert in die bestehenden Prozesse und das Kundenerlebnis. Und es bietet sich ein ganz breites Spektrum an Dienstleistungen wie Zahlungen, Kredite, Versicherungen und so weiter, die ich dann direkt integriere, ohne dass ich als Kunde in einem zweiten Schritt zum Beispiel bei einer Bank vorbei muss und eine Finanzierung beantragen oder eine Zahlungsauslösung muss oder eine Versicherung abschließen muss, sondern ich kann das eigentlich mit einem zusätzlichen Klick innerhalb vom Prozess oder auch während dem Antrag, das muss ja nicht mal immer digital sein, das kann ja auch physisch sein, eigentlich nur sagen, ja, ich möchte das gern, und dann kriege ich das gerade mit, quasi als Ergänzung eigentlich zum Hauptprodukt.
Also eine effizientere Abwicklung für den Kunden letztendlich auch.
Ja, genau. Mhm. Also der Vorteil ist eigentlich wirklich, es ist eine verbesserte Kundenerfahrung durch diese ganze Integration. Es gibt aber auch neue Einnahmequellen für die Embedder. Weil die werden auch entschädigt für diese Vertriebstätigkeit, die sie eigentlich da wahrnehmen. Und es gibt natürlich einen schnellen und einfachen Zugang zu Finanzdienstleistungen für den Kunden. Und Embedded Finance ist vielleicht ein Trend, der die Finanzbranche und jetzt überrollt und die Kundenwahrnehmung und Kundenerwartung wahrscheinlich verändern wird. Aber für mich ist eben Embedded Finance nicht nur eine Technologiefrage, sondern sie ist eigentlich auch eine Antwort auf dieses veränderte Kundenbedürfnis und die Kundenerwartung, damit man das eben jetzt in Zukunft einfacher, kompletter quasi angeboten kriegt.
Das heißt, der Kunde ist immer weiter weg von der Bank oder die Beziehung zum Kunden ist sozusagen durch diesen Prozess immer weiter distanzierter vom Kunden. Also Bank und Kunde sind immer weiter weg voneinander. Ist das korrekt?
Ja, das ist absolut so und das ist ein Thema, da müssen sich die Banken ernsthaft damit beschäftigen. Wenn der Kunde in Zukunft gar kein Bedürfnis mehr hat, eine Finanzierung zu suchen, weil er das schon mit angeboten kriegt, wenn er das Produkt kauft, sei das ein normales iPhone, sei das ein Auto, es geht wahrscheinlich so weit bis zum Hauskauf, dann wird er in Zukunft gar nicht mehr von sich aus auf die Bank zugehen, sondern wird das eigentlich gerade unbewusst oder bewusst da machen, wo er quasi das Haus oder das Auto oder das Bild oder was auch immer kauft, das er jetzt gerade kaufen will und die Finanztransaktion tritt einfach in den Hintergrund. Es ist für ihn gar nicht mehr eine bewusste Aktion, sondern eigentlich in der Transaktion, in der Haupttransaktion integriert. Und ich glaube, da müssen sich viele Banken damit auseinandersetzen und sich überlegen, wie sie diese Kundenschnittstelle in Zukunft besetzen und was macht es aus, dass der Kunde in Zukunft trotzdem zur Bank kommt, sei das jetzt physisch oder digital, spielt ja keine Rolle. Aber es braucht ja immer noch einen Bezug, quasi, damit der Kunde quasi das Bedürfnis hat, mit einem Bankmitarbeiter zu sprechen. Und ich glaube, das ist ein bisschen die Gefahr von Embedded Finance, wenn sich die Banken jetzt nicht damit beschäftigen, damit sie einfach diesen Zug verpassen. Sie haben das Gefühl, es passiert ja gar nichts. Aber der Kunde wandert langsam, aber sicher eigentlich weg und ist dann einfach nicht mehr da.
Sind die Banken zu sehr noch in der Komfortzone? Würdest du das so ausdrücken?
Ja, definitiv. Ja. Definitiv. Ich denke, die Banken sind sich viel zu sicher über ihre Kundenschnittstelle. Das heißt aber nicht, weil das in der Vergangenheit immer so war, dass das auch so bleiben wird. Ich meine, früher war das noch fast ein Antrag, überhaupt einen Bankkunde zu werden, oder? Mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert. Ich glaube, der Kunde hat nicht mehr das Bedürfnis, dass er mit den Sonntagskleidern zum Bankberater geht, sondern erwartet eigentlich, dass der Bankberater zu ihm kommt. Und wenn er jetzt dann gar nicht mehr erwartet, dass der Bankberater jetzt überhaupt noch kommt, weil er ja alles schon erledigt hat, ist dann eigentlich die Frage, ja, was macht jetzt die Bank, oder?
Was gibt es noch für Herausforderungen, die Banken heutzutage haben? Hast du noch ein paar andere Gedanken diesbezüglich?
Ja, ich denke, die Banken haben natürlich auch in der heutigen Situation auch wirtschaftliche Herausforderungen. Ein großes Thema ist sicher die Regulierung, die frisst eigentlich den Fokus. Als ich noch in der Geschäftsleitung war, meines vorherigen Arbeitgebers, da haben wir immer über Strategien und Diskussionen, wo legen wir den Fokus? Oder das ging meistens so lange bis zur ersten Geschäftsleitungssitzung. Und dann kamen die regulatorischen Themen wieder nach vorne und wurden wieder frisch priorisiert. Klar ist es wichtig, Geldwäscherei richtig zu machen, dass man die ganzen Regulatorien einhält. Aber man verliert manchmal ein bisschen den Kundenfokus als Organisation und ist dann sehr stark mit sich selbst beschäftigt. Und ich glaube auch, dass das technologische Backlog, das die Banken mit sich herumtragen, diese Legacy, die bremst aktuell die Investitionen und auch die Innovation, weil notwendige Investitionen in Technologien, vor allem auch moderne Technologien, nicht gemacht werden aus Angst, wenn ich da an einem Faden ziehe, oder, dann kommt ganz viel auf mich zu, dass ich im Moment gar nicht wissen will. Und dann habe ich natürlich auch wieder hier die Themen, wie organisiere ich die Bank, oder, dass ich resilient werde gegen Störungen von außen, Cyberkriminalität, die ganzen Themen. Das hat gravierende Auswirkungen und führt dann so weit bis zu Auslagerungsthemen, oder wo kann ich die Daten noch auslagern? Das ist wieder ein ganz aktuelles Thema. Ist der Provider vertrauenswürdig? Wo sind die Daten? Wie komme ich die Daten wieder ran im Notfall? Ich glaube, da wird sehr viel gemacht. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass der Wettbewerbsdruck natürlich massiv steigt mit den neuen Providern, mit den neuen Angeboten und eben auch mit Embedded Finance, dass der Kunde eigentlich gar nicht mehr das Gefühl hat, dass er, dass er hier irgendwas was braucht. Oder? Also muss ich quasi aktiver mit dem Kunden kommunizieren und auch aktiver auf den Kunden zugehen.
Also aktiveres Kundenmanagement und dann auch diese Legacy-Situation. Das ist aber mit Legacy meinst du Legacy-Systeme?
Ja, also es ist, hat beides, oder? Das eine ist das Legacy-System, aber auch die Banken selber sind natürlich ein bisschen in einer Legacy gefangen. Es ist ja nicht nur so, dass die Informatiksysteme manchmal ein bisschen rückständig sind, manchmal ist auch die Organisation nicht flexibel genug. Und ich glaube, Flexibilität und die kontinuierliche Anpassung an neue Anforderungen, das wird in Zukunft sehr, sehr zentral. Und auch der Wettbewerb wird das zusätzlich noch beschleunigen, damit man Technologien und Prozesse implementieren kann, anpassen kann. Meistens ist ja auch nicht nur Technologie, sondern ich muss dann die Prozesse anpassen, ich muss die Leute entsprechend schulen, weiterentwickeln. Das sind dann alles Themen, die kommen einfach neben der Technologie dann noch oben drauf. Und da sind wir wahrscheinlich so in einem Teufelskreis ein bisschen gefangen, weil ich habe eigentlich durch die ganzen Investitionen in Technologie habe ich dann steigende Fixkosten, die ich mir quasi auferlege, was dann eigentlich zu sinkenden Grenzkosten wieder führt und damit auch wieder zu sinkenden Preisen und sinkenden Margen in der Konsequenz, weil dann der Wettbewerb eigentlich ums Volumen geht. Und dann ist dann wieder die Frage, ja gut, jetzt muss ich wieder automatisieren, ich investiere noch mehr quasi in Technologie, was dann wieder mehr Fixkosten produziert. Und da wird es natürlich sehr schwierig jetzt in der Schweiz mit dem sehr kleinen Markt dann überhaupt wettbewerbsfähig zu bleiben, wenn dann die internationalen Provider, und da rede ich jetzt nicht nur von Google und Amazon und den großen Playern, sondern auch europäische Banken in die Schweiz kommen, die halt einfach ganz anders skalieren und ganz anders produzieren können, als wir das in der Schweiz machen.
Wie sieht denn für dich die ideale digitale Bank der Zukunft aus?
Ja, ich denke, in 5 bis 10 Jahren wirst du zum Beispiel keine Banking-App mehr öffnen. Du wirst Banking einfach erleben, also ganz, ganz nebenbei, weil es ist ja eigentlich integriert in dein tägliches Leben. Ich glaube, die ganzen Themen wie künstliche Intelligenz, Modularisierung von Angeboten und quasi Dienstleistungserbringung, neue Geschäftsmodelle, das werden die Themen sein, die wir aktiv bearbeiten müssen. Und in Zukunft wird autonomes, personalisiertes, wahrscheinlich auch KI-gesteuertes Banking über APIs und integriert die Zukunft sein. Und warum? Ich denke, die ganzen Themen, die bisher bearbeitet wurden von der Bank, Kredit und Marktrisiken, die werden wahrscheinlich wichtig bleiben, aber nicht mehr das Einzige sein, was eine Bank wirklich ausmacht. Oder? Man hat jetzt ganz andere Themen, man hat operationelle Themen, man hat Cyberrisiken und das alles muss eben auch sehr gut gemanagt werden. Und das führt dazu, dass traditionelle Größe, die bisher eigentlich der Maßstab war für eine Bank, je größer, je besser, wahrscheinlich die traditionellen Skaleneffekte, die wir früher quasi angewendet haben, in Zukunft weniger eine Rolle spielen. Und mehr Skalierbarkeit, Offenheit der IT-Architektur, Flexibilität immer wichtiger werden und so zu einer Fragmentierung führt quasi vom Finanzwettbewerb und der Finanzbranche, damit man diese Größenvorteile und Skalierung eben in diese Technologie, die Investition, damit man das optimal betreiben kann und das eben beziehen kann. Und das wird dazu führen, dass es wirklich sehr spezialisierte Firmen gibt oder Unternehmen, oder die genau diese eine Tätigkeit machen, aber einfach sehr effizient. Und das wird auch aus meiner Sicht dazu führen, dass wir in Zukunft weniger Universalbanken sehen werden, sondern wahrscheinlich hochspezialisierte Banken, die wirklich einen Fokus haben auf ein Produkt oder auf ein Thema und das dann auch entsprechend am Markt anbieten.
Also der Trend Richtung einer Spezialisierung von Bankprodukten und weniger so diese Universalbank. Gut, ich meine, die größte jetzt im Moment ist ja die UBS, also dass man weniger von diesen Kolossen dann hat im Banking.
Ja, Die Frage ist ja, wie nimmt es der Kunde wahr? Oder? Das eine ist, wie stelle ich es her? Und das andere ist, wie verkaufe ich es nach außen? Das eine schließt das andere ja nicht aus. Ich denke nur, ich glaube, die Kunden, die alles selber machen wollen, oder die Banken, die alles selber machen wollen, die werden es in Zukunft sehr schwer haben, oder? Wirklich überall mit diesen Best-in-Class-Lösungen mithalten zu können. Und deshalb werden wahrscheinlich eben Embedded Finance ist ja nicht nur ein Thema für Nichtbanken. Theoretisch ist die Bank ja in der Lage, sowohl Provider als auch Bezüger zu sein von Embedded Finance Dienstleistungen. Und deshalb gehe ich davon aus, dass Embedded Finance eben nicht nur ein Geschäftsmodell ist für Nichtbanken, sondern kann durchaus auch ein Geschäftsmodell sein für Banken, um in Zukunft quasi mit der Dynamik und dieser Modularisierung der Angebote mithalten zu können und sehr flexibel neue Angebote an den Markt zu bringen. Und das vielleicht eben in Zukunft sogar länderübergreifend, weil die Regulatorien dann so quasi wie gekapselt werden und ich eigentlich viel einfacher quasi länderübergreifend auch skalieren kann.
Ich würde gerne mal den Sprung machen, André, zum Thema Kandidatensuche und Kandidatenmarkt. Das ist ja auch das, was uns vor allem bei Swiss Capricorn interessiert. Was ist deiner Meinung nach, wie kann ein Kandidat oder wie kann ein Unternehmen heutzutage attraktiv für Kandidaten sein? Also wie kann man Mitarbeiter heutzutage in einer Firma halten? Was muss das Unternehmen tun? Weil es ist ja auch eine Wettbewerbssituation zu Kandidaten. Gute Kandidaten können sich ja auch die Unternehmen aussuchen. Und dass man nicht abwandert zu so den Tech-Giganten wie Google, Apple, Microsoft. Das heißt also, wie können auch weniger bekannte Unternehmen attraktiv bleiben für Kandidaten?
Ich denke, was es auf jeden Fall braucht, ist irgendeine sinnstiftende Arbeit. Weil ich glaube, das ist in Zukunft das A und O. Ohne Sinn werden wir selten Leute motivieren können, die Arbeit überhaupt zu erbringen. Und die Leute erwarten eigentlich auch, dass sie integriert werden in die ganzen Entscheidungsprozesse, wie wird etwas gemacht und auch gewisse Freiheit kriegen, um gewisse Themen selber zu bearbeiten oder auch Produkte oder ja, eigentlich sich aktiv einbringen können und natürlich auch entsprechend anerkannt werden als vielleicht Experten, Spezialisten oder auch Leute, die eigentlich, ja, die schlussendlich das Unternehmen tragen, oder? Das heißt, ich brauche ja auch Entwicklungsmöglichkeiten, das kann fachliche Entwicklungsmöglichkeit sein, indem ich Weiterbildung betreiben kann, aber auch persönliche Entwicklungsmöglichkeiten, indem ich vielleicht auch Führungserfahrung übernehmen kann, indem ich spezielle Führungskurse besuchen kann. Und ich weiß, im Moment ist das vielleicht wieder schwieriger als auch schon. Also die ganze Flexibilität, Work-Life-Balance ist natürlich Homeoffice auch immer ein wesentliches Thema. Das ist natürlich immer ein zweischneidiges Schwert, das ist mir schon klar. Aber ich denke, das sind Themen, die sind jetzt da und die bleiben. Die werden wir nicht mehr wegkriegen. Und es ist für mich, wenn ich die richtigen Mitarbeiter habe, ist ja das auch kein richtiges Problem. Oder dann habe ich auch die Leute, die arbeiten auch zu Hause, im Homeoffice oder im Büro oder unterwegs, das spielt ja eigentlich gar keine Rolle. Weil am Schluss ist es das Arbeitsumfeld, das einem ja eigentlich zusagt. Und ich glaube, das ist auch wichtig, auch egal eigentlich, fast in welcher Firma dass ich arbeite, oder wenn mein Umfeld, also das sind wahrscheinlich so die 10 Personen um mich herum, wenn das Team stimmt, oder dann bin ich bereit, da eigentlich sehr viel Energie zu investieren in die Arbeit, die ich tue, und mit dem Team zusammen auch sehr gute Leistungen zu erbringen.
Das heißt also, das Sinnstiftende, ein bisschen Freiheit, Anerkennung, Entwicklungsmöglichkeiten, das Arbeitsumfeld und die Flexibilität sind wichtig, um auch Mitarbeiter zu halten.
Ja, ich denke, das ist in Zukunft zentral, damit man vor allem die guten Mitarbeiter quasi bei sich behalten kann.
Was sind denn Herausforderungen bei der Rekrutierung von neuen Mitarbeitern? Was sind da so deine Erfahrungen?
Ja, ich denke, die Herausforderung ist eigentlich für mich, dass das Mittelmaß ist einfach heute nicht mehr gut genug. Oder? Die Frage ist eigentlich, wie finde ich die Leute, die quasi über das Mittelmaß hinausgehen? Und wenn man manchmal so im Markt schaut, dann hat man ein bisschen Bedenken, ob wir in der Schweiz einfach nicht zu fest auf das Mittelmaß fokussieren und uns vielleicht nicht auch ein bisschen hat doch wieder daran orientieren müssen, nach Bestleistung zu streben und nicht am Mittelmaß uns auszurichten. Sonst verlieren wir einfach den Anschluss im Wettbewerb bei anderen Nationen. Und jetzt ist es eigentlich wichtig, welche Leute passen jetzt dazu, oder, und sind gewillt, hab vielleicht diesen extra Schritt mitzumachen und besser zu sein als quasi einfach nur 0815 Mittelmaß. Und ich denke auch mit der ganzen technologischen Entwicklung, Mittelmaß kann heute jeder. Oder? Technologie gibt uns Hilfsmittel dazu und jetzt muss ich quasi da herausfinden und ein Paket machen für die Leute, die mir dann quasi die Ownership übernehmen für gewisse Themen, oder? Den Sinnhaftigkeit sehen in der Arbeit, die sie erbringen. Und natürlich am Schluss muss das Ganze auch irgendwo ausgeglichen werden durch Lohn, durch Weiterbildung. Das gibt ja nicht nur Cash, oder? Es gibt ja ganz viele Arten, wie ich mich entschädigen kann für meinen Input, den ich hier leiste.
KI verändert die Welt. Wir sind ja mitten in der Revolution. Was denkst du, welche Jobs werden wegfallen, welche bleiben und welche werden neu geschaffen?
Ich bin persönlich überzeugt, dass wir in der Schweiz dank KI mehr neue Stellen schaffen werden, als sie verdrängen wird. Das hat auf der einen Seite damit zu tun, dass unsere Wirtschaftsstruktur eigentlich sehr stark auf diese Finanz-, Chemie-, Medizintechnik, Präzisionsinstrumente, Apparatebau abgestützt ist und die Schweiz eigentlich schon lange ein Land der Wissenspraktiker ist, oder? Also wir wissen quasi, wie man Ideen aufgreift, umsetzt und weiterentwickelt. Schwieriger wird's für mich so in den Büroangestellten-Jobs, also Kundendienst, Kassier, öffentliche Verwaltung, überall da, wo es Schreiben, Sprechen, Programmieren dazu gehört, auch Visualisieren immer mehr, die werden auch immer besser. Alles, was so standardisierte Routineaufgaben sind, die werden in Zukunft herausgefordert durch die künstliche Intelligenz. Ich denke aber auch sogar Medizin, also die ganze medizinische Analyse wird viele Fortschritte machen können. Und deshalb, ich sage es Ihnen nochmal, oder? Mittelmaß ist in diesen Bereichen einfach nicht mehr gut genug, oder? Und die Produktions- oder Produktivitätsdruck wird so stark zunehmen mit künstlicher Intelligenz, dass wir die Mitarbeiter überfordern, wenn wir ihnen nicht beibringen, wie sie mit künstlicher Intelligenz umzugehen haben und wie sie die für sich nutzen können. Weil am Schluss, als Mitarbeiter bin ich ja das Produkt, oder? Und ich muss mich als Produkt quasi im Wettbewerb halten und mit diesen Instrumenten lernen, umzugehen und das quasi in mein tägliches Arbeitsumfeld von mir aus integrieren. Ich kann nicht warten, bis das integriert wird, weil dann wird es um mich herum auf einmal integriert und dann ist meine Funktion in Zukunft vielleicht weg.
Also eine aktive Integration der neuen Technologien ins Arbeitsumfeld und Lernen, damit umzugehen.
Unbedingt. Das ist wichtig. Und je früher, je besser. Mhm. Ich habe es ja gesagt, ich hab mit 15 angefangen mit dem Computer ein bisschen da selber auszuprobieren und so, aha, so funktioniert es, oder? Ist gar nicht so schwierig. Ich glaube, es ist halt immer so, man kann sich nicht ausruhen, oder? Man muss dranbleiben und sich mit diesen neuen Technologien auseinandersetzen und auch schauen, was sind da die neuen Möglichkeiten, eben wie setze ich Prompts ab, wie orchestriere ich diese ganzen Ökosysteme, da gibt es ganz viele neue Berufsfacetten wahrscheinlich, die wir heute noch gar nicht kennen. Aber da findet sich ganz viel Potenzial und da muss ich mich halt einfach jetzt dahinter setzen und mich damit beschäftigen. Ich kann nicht einfach warten und hoffen, dass mir dann jemand erklärt, wie meine Arbeit in Zukunft aussieht.
Ich hätte gerne noch ein paar Fragen, André, an dich persönlich natürlich, auch über dich, dass unsere Zuhörer auch ein bisschen mehr dich besser kennenlernen. Was ist denn deine Superpower, der Bereich, in dem du besser bist als andere?
Ja, Ich war früher oft mit meinem Vater auch in der Fabrik und es hat mich eigentlich immer interessiert, wie etwas funktioniert. Deshalb bin ich auch, ich war nie zum Beispiel in der Front an der Bank, sondern ich war immer in der Operation. Mir hat immer mehr interessiert, wie die Bank funktioniert. Und was ich heute, glaube besonders gut kann, ich kann komplexe Systeme eigentlich in seine Einzelteile zerlegen und neu zusammenstellen, sowohl strategisch als auch technisch. Und die Komponenten, kann mir das auch sehr gut vorstellen, wie das dann neu kombiniert werden kann. Und so bin ich eigentlich in der Lage, mich auf allen Ebenen, also ich kann mich vom Verwaltungsrat über Geschäftsleitung bis zum Entwickler, kann ich mich eigentlich austauschen und bewegen und kann so eigentlich sehr gut auch einschätzen, wo sind die Prioritäten, auf was müssen wir uns fokussieren. Jemand hat mal gesagt, du bist so die Unruhe der mechanischen Uhr, oder? Klein, aber entscheidend eigentlich für das große Ganze, damit es dann auch wirklich am Schluss integriert wieder funktioniert.
Hast du eine Persönlichkeit oder mehrere Persönlichkeiten, die prominent oder bekannt sind, die du besonders bewunderst und warum?
Ja, ich hatte viele Möglichkeiten, eigentlich interessante Menschen kennenzulernen, aber eigentlich, ich glaube, was mich am meisten quasi bestimmt hat oder inspiriert und motiviert hat, das sind doch meine Eltern. Ich glaube, das hat auch schon der längste Weg. Sie waren teilweise vielleicht streng, manchmal auch kritisch, aber sie haben mich eigentlich immer unterstützt, eigentlich fast egal, was ich gemacht habe, oder? Und mir eine große Wertschätzung entgegengebracht. Und ich denke, dank dem bin ich eigentlich der Mensch, der ich heute bin. Und sie haben mir vorgelebt, wie wichtig es eben ist, auch mit der Gesellschaft Wertschätzung, Respekt und miteinander umzugehen. Und ich denke, dass wir, das kommt heute überall ein bisschen zu kurz, oder? Es ist alles sehr viel ich. Und wenn ich heute zurückschaue oder auch in die Zukunft schaue, dann, ich möchte nicht sagen, meine Kinder müssten es besser haben als ich, oder? Aber ich denke, das, was mir meine Eltern beigebracht haben, ich möchte, dass meine Kinder es gleich gut haben, wie ich es hatte, eigentlich mit meinen Eltern und so eigentlich auch ein sehr guten Einstieg in mein Arbeitsumfeld und mein ganzes Leben hatte.
Gibt es einen Satz, ein Motto, ein Credo, nach dem du lebst?
Ja, ganz viele. Ich denke, ich bin sehr gerne auch der Dümmste im Raum. Weil so kann ich mich eigentlich weiterentwickeln. Und ich glaube sehr stark an den Fortschritt drin und daran, dass man alles besser machen kann, wenn man will und sich auch bewegt. Und ich höre auch gerne zu, was andere Leute sagen. Ich bin vielleicht nicht immer einer Meinung, aber ich glaube, mit dem Verstehen, und das ist eigentlich der spannendste Moment, oder? Dann, wenn man es nicht versteht, so in der Frage, okay, was hat er mir jetzt genau gesagt? Ich meine, das sind die interessantesten Aha-Erlebnisse. Und mein Motto ist eigentlich immer so, warum nicht? Kann ja sein, dass das funktioniert. Und wenn es ja dann tatsächlich, wenn man sich dann mit auseinandersetzt, dann öffnen sich dann vielleicht auch Türen, wo andere vielleicht gar keine Tür sehen, oder? Einfach nur, wenn man mal einfach sagt, ja, warum eigentlich nicht? Und dann sagt, ja gut, das könnte uns ja weiterbringen. Muss man einfach mal vielleicht die Tür aufmachen und dann auch einfach durchgehen.
Zum Abschluss hätte ich noch eine Frage. Wie wird KI dein Leben in 2 Jahren verbessert haben?
Ja, bis in 2 Jahren habe ich wahrscheinlich mein eigenes kleines KI-Böttchen. das ist dann mein eigener Sparringpartner, oder? Da brauche ich dann nicht mehr. Das ganze Wissen habe ich dann immer mit dabei. Das hilft, das dann auch meine Gedanken zu strukturieren, mich herauszufordern und mich zu challengen. Und das Schöne ist ja, organisiert dann nebenbei auch noch gerade meine Ferien. Kaffee wird er mir noch nicht bringen, aber er wird mich sehr viele Arbeit abnehmen, damit ich mich eigentlich auf das konzentrieren kann, was mir ja auch wirklich Spaß macht.
André Renfer, Co-Founder und CEO von Partis AG. Herzlichen Dank für das Gespräch, hat mir viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und freue mich natürlich auf weitere zukünftige Gespräche.
Vielen Dank.
Technologie.